Ja, ich freue mich, dass Anne-Karin und ich heute wieder hier sein dürfen. Beate hat uns daran erinnert, dass es 8 Monate her ist, als wir das letzte Mal hier waren und dass genau an dem Tag ihr Mann heimgegangen ist. Ich habe davon gehört, das hat mich sehr bewegt damals. Ja, aber Gott trägt durch. Ich glaube, das hast du erlebt, so wie ich dich gerade erlebt habe und wir uns begrüßt haben, kam das für mich deutlich rüber. Meine Frau Anne-Karin war vor 8 Monaten noch voll in ihrer Hauptchemotherapie. Wir haben ein spannendes, aufregendes Jahr hinter uns. Wir sind dankbar, dass es ihr heute geht, wie es ihr geht. Ja, sie ist noch in einer chemotherapeutischen Nachbehandlung, auch mit Nebenwirkungen immer noch, aber nicht so drastisch wie vor 8 Monaten. Aber wir sind dankbar für die Zeit, wo wir erleben durften, dass Gott durchträgt, ja? Und dass wir auch Schritte gehen dürfen, dass das Leben irgendwie auch Normalität wieder gewonnen hat. Manchmal denke ich, in den tiefen Tiefen waren wir noch viel näher an Jesus dran. Diese Zeiten wünsche ich mir irgendwie oft auch zurück. Man sehnt sich natürlich nicht nach Leid, aber man sehnt sich zurück nach solchen Zeiten, wo man ganz nah am Herzen Gottes gewesen ist. Und das ist ja irgendwie das Privileg, das wir haben dürfen, ja, als wiedergeborene Christen, dass wir einen Zufluchtsort haben. Nun, es gibt Dinge, die uns irgendwie bewegen. Dazu gehört auch das Sola. Ich war vorhin zu spät am Drücker. Dafür hätten wir auch beten können, aber ihr könnt das als Anliegen mitnehmen nach Hause. Ja, wir haben in der letzten Juliwoche unser Kids-Sola und in der ersten Augustwoche das Teens-Sola und ihr könnt gerne dafür beten. Es sind noch Plätze frei für Teilnehmer und für Mitarbeiter und in der Küche ist auch noch Platz für Mitarbeiter. Das ist ein echtes Anliegen. Wenn ihr Leute kennt oder euch selber berufen fühlt, dann meldet euch gerne oder gebt diese Info weiter. Ich habe beim letzten Mal davon erzählt, dass wir gerne Gemeinde gründen möchten in Meerbusch. Und irgendwie hatte auch ich im letzten Jahr den Eindruck, dass es vielleicht ein bisschen ins Stocken geraten ist. Aber Gott nutzt irgendwie auch Ruhezeiten. Und wir haben gerade in der letzten Woche erleben dürfen, dass wir mit 9 Leuten zusammengesessen haben und wir jetzt anfangen wollen, uns regelmäßig zu treffen und dafür zu beten. Es entsteht gerade ein Gemeindegründungsteam und das macht unser Herz sehr froh. Und wir wünschen uns das sehr, dass irgendwie eine Gemeinde entsteht an einem neuen Ort, wo das Licht des Wortes Gottes irgendwie Strahlkraft entwickelt. Bin ich zu leise? Okay. Und das ist vielleicht ein bisschen die Brücke zum Thema der Predigt. Andreas hat es ja schon angekündigt, Glaube, der im Alltag sichtbar wird. Und das fordert, glaube ich, jeden von uns heraus. Und in den letzten Monaten bin ich irgendwie immer mal wieder mit dem Titusbrief konfrontiert worden und habe am Ende entschieden, dass es auch das Thema der Aufbauwoche werden wird. Und habe gedacht, ich vertiefe einfach irgendwie die zentralen Aussagen in Titus 2 nochmal in dieser Predigt. Und da geht es irgendwie darum, wie lebe ich eigentlich als Christ im Alltag? Und es wird differenziert. Wie lebe ich als älterer Mann? Wie lebe ich als ältere Frau, als junger Mann? Und wie lebe ich auf der Arbeit, so dass Gott daran wohlgefallen hat? Der Titusbrief ist einer der späten Briefe von Paulus. Der wurde nach 68 nach Christus geschrieben und er ist gerichtet an Titus, sein echtes Kind im Glauben. Und das ist irgendwie, der wird so deutlich, dass da eine innige Beziehung bestand zwischen dem Autor, zwischen dem Schreiber des Briefes und zwischen dem Empfänger. Eine Beziehung, die irgendwie an Vater und Sohn erinnert. Titus hatte sich bei Paulus bekehrt und war mit ihm auch unterwegs gewesen. Der Brief beauftragt den Titus, die Ordnung in der Gemeinde oder in den Gemeinden wiederherzustellen und es zu fördern, dass die Christen in den Gemeinden ein Jesus hingegebenes Leben führen. Und dass dieses hingegebene Leben irgendwie in der Gesellschaft sichtbar wird, dass es Strahlkraft gewinnt, dass es Leute beeindruckt und dass dadurch die Schönheit der rettenden Botschaft der Bibel, die Botschaft von einem rettenden Gott sichtbar wird. Und das, wie ich lese den Text gleich, aber in Vers 10 wird es irgendwie da nochmal deutlich, da geht es um die Arbeitnehmer, damit sie, die Knechte oder die Arbeitnehmer, die Lehre, die unseres Heiland Gottes ist, zieren in allem. Das ist ein bisschen altdeutsches Wort, zieren, aber ich glaube, eine Zierde kennen wir schon, ja, und das ist irgendwie Gottes Verlangen, dass wir seine Zierde sind in dieser Welt. Ja, Titus selbst war ein griechischer Christ und ein Mitarbeiter, dann später auch von Paulus. Er wird in den Briefen, soweit ich das weiß, zweimal erwähnt, in Galater 2. Da wird berichtet, dass Paulus Titus mitnahm und es gab manche kritische Situationen, wo es in der ersten Zeit der Gemeinde um Beschneidung oder Nichtbeschneidung ging und Titus war ein Grieche und er musste sich tatsächlich nicht beschneiden lassen. Das heißt, irgendwie er durfte in dieser Freiheit leben, ja. Und musste sich nicht knechten unter diesen Zwang von Judenchristen, die zum Teil darauf bestanden. In 2. Korinther 8 wird er nochmal erwähnt und da schreibt Paulus über ihn, dass er sein Genosse ist und in Bezug auf die Gemeinde in Korinth ist er ein Mitarbeiter. Und ich möchte einen ganz kurzen Abriss geben über den Titusbrief. Im ersten Kapitel geht es darum, dass Älteste eingesetzt werden sollen und auch die Kennzeichen von Ältesten werden da beschrieben. Und im zweiten Teil des ersten Kapitels geht es um die Warnung vor zügellosen Schwätzern und Betrügern. Darauf gehe ich später noch etwas mehr ein. In Kapitel 2 geht es am Anfang um Glaube im Alltag, aber im zweiten Teil auch um Gottes großzügige Gnade. Und im dritten Kapitel ermahnt Paulus nochmal zu einem geistlichen Lebensstil. Er erinnert an Gottes Barmherzigkeit und er betont, dass Gott und sein Wort absolut zuverlässig sind. Und damit wollen wir rechnen und davon gehen wir aus, das ist unser Fundament, dass Gottes Wort absolut zuverlässig ist. Und unter dieser Sichtweise wollen wir es lesen und wenn ihr eine Bibel dabei habt, könnt ihr gerne den Titusbrief aufschlagen, Kapitel 2. Ich möchte gerne die ersten 11 Verse davon vorlesen. Du, damit ist Titus gemeint, du aber rede, was der gesunden Lehre geziemt, dass die alten Männer nüchtern seien, würdig, besonnen, gesund im Glauben, in der Liebe, im Ausharren. Die alten Frauen ebenso in ihrem Betragen, wie es dem heiligen Stand geziemt, nicht verleumderisch, nicht Sklavinnen von vielem Wein, Lehrerinnen des Gutes, Guten, damit sie die jungen Frauen unterweisen, ihre Männer zu lieben, ihre Kinder zu lieben, besonnen, keusch, mit häuslichen Arbeiten beschäftigt, gütig, den eigenen Männern untergeordnet zu sein, damit das Wort Gottes nicht verlästert werde. Die jungen Männer ermahne, ebenso besonnen zu sein, indem du in allem dich selbst als Vorbild guter Werke darstellst, in der Lehre, Unverfälschtheit, würdigen Ernst, gesunde, nicht zu verurteilende Rede, damit der von der Gegenpartei beschämt wird, da er nichts Schlechtes über uns sagen kann. Die Knechte ermahne, sich ihren eigenen Herren unterzuordnen, in allem wohlgefällig zu sein und nicht widersprechend, nichts unterschlagen, sondern alle gute Treue erweisend, damit sie die Lehre, die unseres Heiland Gottes ist, zieren in allem. Denn die Gnade Gottes ist erschienen, heilbringend für alle Menschen. Soweit. Du aber, mit diesen zwei Worten beginnt dieses Kapitel. Und wenn man Übersetzungen vergleicht, ich habe einige irgendwie verglichen und überall kamen diese zwei Worte am Anfang. Du aber oder aber du. Und diese beiden kleinen Worte, die nehmen Bezug auf das Ende von Kapitel 1. Und hier redet Paulus von zügellosen Schwätzern und Betrügern, die vorgeben, Gott zu kennen, ihn aber in ihren Werken verleugnen. Und das passt doch irgendwie genau in unsere Zeit. Wie viele Menschen im Großen und Kleinen geben vor, Gott zu kennen? Die sagen, ich glaube an Gott, aber reicht das? Jakobus geht in seinem Brief sogar so weit, dass er schreibt, du glaubst, dass Gott einer ist, du tust recht. Auch die Dämonen glauben und zittern. Und es wird der Tag kommen, an dem viele Menschen sich dumm umgucken werden. Sie glauben an Gott, werden aber dennoch verloren gehen und eine Ewigkeit in der Gottesferne zubringen. Der Herr Jesus hat selbst in Matthäus 7 gesagt, nicht jeder, der zu mir sagt, Herr, Herr, wird in das Reich der Himmel eingehen, sondern wer den Willen meines Vaters tut, der in den Himmeln ist. Viele werden an jenem Tag zu mir sagen, Herr, Herr, haben wir durch deinen Namen geweissagt und durch deinen Namen Dämonen ausgetrieben und durch deinen Namen viele Wunderwerke getan. Und dann werde ich ihnen erklären, ich habe euch niemals gekannt, weicht von mir, ihr Übeltäter. Das ist irgendwie total ernst, ja. Und wir leben und erleben das immer wieder, dass auch in Gemeinden Kinder und junge Menschen heranwachsen und irgendwie im Glauben ihrer Eltern mitgehen, aber am Ende fehlt diese initiale Entscheidung. Und wir erleben das in unserer Gesellschaft. Wir sind irgendwie schnell daran, ein Urteil zu fällen über den Katholikentag in Würzburg oder über evangelische Kirchentage. Und das auch nicht zu Unrecht. Aber am Ende müssen wir uns fragen, wie sieht es in deinem und in meinem persönlichen Leben aus? Glauben wir an Gott und denken, es wird schon alles gut gehen? Oder leben wir eine ganz persönliche Beziehung zu einem heiligen und gerechten Gott, der uns unendlich liebt? Er hat für deine Rettung seinen Sohn geopfert. Hast du sein Erlösungsangebot ganz persönlich angenommen? Wir kommen zurück zu den ersten beiden Worten des Kapitels, du aber. Und das ist eine Einleitung zu einer konkreten Aufforderung an Titus. Und diese Aufforderung gilt irgendwie auch uns. Und die Kurzform heißt vielleicht, du aber, mache den Unterschied. Lebe anders als die breite Masse. Lebe authentisch, lebe Gott wohlgefällig. Mach den Unterschied. Und lass es nicht bei frommen Worten, sondern lass auch den Worten Taten folgen in deinem Leben. Mach deinen Glauben zum Lebensstil, zu einem Lebensstil, der Strahlkraft hat in dein Umfeld hinein, in deine Umgebung. Du aber rede, was der gesunden Lehre geziemt oder entspricht. Nun, Titus hatte sicherlich schon einige Schriften des Neuen Testaments gehört oder gelesen. In meiner Bibel gibt es hinten im Anhang so eine Tabelle zur neutestamentlichen Geschichte. Und die geht davon aus, dass nach dem Titusbrief nur noch der 2. Timotheusbrief, der Judasbrief, das Johannesevangelium, die Johannesbriefe und die Offenbarung geschrieben wurde. Also konnte Titus schon eine ganze Menge aus der Bibel irgendwie auf dem Schirm haben, ja. Ich habe letztens einen Podcast gehört, da hat einer mal so erzählt, wie er sich das vorstellt, ne? Dass Paulus schreibt den Brief an die Römer und dann will er ihn abschicken und dann kommt die Idee, dann weiß ich hinterher gar nicht mehr, was ich geschrieben habe, wir schreiben ihn nochmal ab, bevor wir ihn abschicken. Ja? Und dann hat er einen Schreiber, ich habe seinen Namen gerade vergessen, wie er nochmal hieß, er hatte einen Schreiber, den Brief, der hat vielleicht gedacht, ach, wenn Paulus den Brief behalten will, dann will ich auch eine Abschrift, hat ihn nochmal für sich abgeschrieben. Ja, und dann landet der Brief in Rom und dann wird er vorgelesen und dann gibt es Leute, die sind total begeistert und sagen, ach, das muss ich mir behalten, lass uns den Brief abschreiben. Ja? Vielleicht können wir uns das so vorstellen, dass Gottes Wort sich vervielfältigt hat und weitergegeben wurde und dass es den Menschen kostbar war. Sie haben es abgeschrieben und weitergegeben, immer wieder vorgelesen. Ja? Und so wird auch der Titus einer gewesen sein, der schon ganz viel von den Schriften, auch den neutestamentlichen Schriften irgendwie gelesen hat und die er auf dem Schirm hatte. Wir haben heute den riesigen Vorteil, dass wir das Alte und das Neue Testament in einem einzigen Buch besitzen können. Und das ist irgendwie ein Riesenprivileg. Und es ist so gut und wichtig, dass wir uns immer wieder mit der gesunden Lehre des Wortes Gottes beschäftigen, dass wir uns davon ernähren. Wie sieht es da aus in deinem Leben mit deiner ganz persönlichen Zeit mit Gott? Kennst du diese Zeiten? Wisst ihr, er bietet uns das Beste vom Besten an, die reine Wahrheit. Und nur wenn wir uns mit seinem Wort beschäftigen, verinnerlichen wir genau diese gesunde Lehre seines Wortes. Und Paulus geht nun dazu über, in den nächsten Versen Anweisungen für unterschiedliche Menschengruppen zu geben. Und er beginnt mit den alten Männern. Und dazu darf ich mich auch schon zählen. Als ich so gerade 50 war, war ich irgendwie bei einer Familie in unserer Gemeinde, wollte irgendwas abholen oder abgeben, ich weiß es nicht mehr. Und dann stand ich in der Küche und dann stand da die kleine Mathilda, heißt sie, glaube ich. Die war vielleicht 2. Und dann stand ihre Mama neben mir und dann guckte sie mich so an. Und dann guckte sie auf ihre Mama und dann sagte sie, Mama, ein alter Mann. Da wusste ich, was die Stunde geschlagen hat. Die Victoria wäre am liebsten im Erdboden versunken und ich habe gesagt, das ist doch ganz klar, ich bin 50 und dieses Kind ist irgendwie mal mindestens 48 Jahre jünger als ich. Natürlich bin ich ein alter Mann und schäme mich dessen nicht. Und das ist ja irgendwie auch gut, ja. Aber Gott spricht hier zu den alten Männern. Und wenn wir darüber nachdenken, was die alten Männer betrifft, dann müssen jetzt aber auch nicht die jungen Männer oder die alten und die jungen Frauen weghören, sondern es gibt immer etwas, was wir irgendwie mitnehmen können. Und es gibt auch bei den Empfehlungen für uns alle Wiederholungen, die irgendwie immer mal wiederkommen und die für uns alle wichtig sind. Also, wir wollen etwas persönlich daraus lernen. Und für die jungen Männer gilt natürlich irgendwie auch, dass wir hoffen, dass sie irgendwann mal alte, weise Männer werden. Ja. Und von daher spitzt die Ohren und hört gut zu, damit ihr etwas lernt für die Zukunft. Die alten Männer, die werden herausgefordert, nüchtern, würdig, besonnen und gesund im Glauben, in der Liebe und im Ausharren zu sein. Also 4 Punkte, die wir uns als alte Männer heute irgendwie mitnehmen dürfen. Wir sollen nüchtern sein und das betrifft tatsächlich auch den Alkoholkonsum, ja, dass wir einfach nüchtern sein sollen und uns nicht berauschen sollen. Aber es geht hier, glaube ich, noch etwas weiter. Es geht hier darum, dass wir klar im Geist sein sollen. Alles, was unsere Sinne irgendwie eintrübt und benebelt, das sollen wir vermeiden, damit wir einen nüchternen Blick auf unsere Alltagssituation haben. Dann werden wir aufgefordert, würdig zu sein. Und ich habe einmal überlegt, also das ist ja schon, als ich das gelesen habe, habe ich gesagt, ja, okay, was ist damit gemeint mit würdig? Und manchmal hilft es uns, wenn wir uns Gedanken machen über das Gegenteil. Was ist denn unwürdiges Verhalten für ältere Männer? Und ich habe ein paar Sachen gefunden. Also wenn sie prahlerisch auftreten, wenn sie sich Frauen gegenüber unangemessen verhalten, wenn sie schlecht reden, wenn sie heuchlerisch sind. Aber würdiges Verhalten ist, wenn sie eine gesunde Gelassenheit an den Tag legen, wenn sie Verantwortungsbewusstsein zeigen, wenn sie einen gesunden Humor haben, ohne dabei andere herabzusetzen. Wenn wir selbst beherrscht sind, dann legen wir irgendwie ein würdiges Verhalten an den Tag. Und wisst ihr, wenn man sich vorbereitet auf so eine Predigt und irgendwie an dem Punkt hängen bleibt, dann merkt man immer wieder, wie man selber herausgefordert wird. Heute Morgen hatten wir einen 16-Jährigen zu Hause, der irgendwie uns herausgefordert hat, die Selbstbeherrschung zu verlieren. Aber Gott hat irgendwie Gnade geschenkt, ja. Aber als ich das hier, mir das gerade nochmal so bewusst mache, denke ich an diese Situation, dass Gott uns oder dass wir oft Herausforderungen haben im Leben und wo es echt schwierig ist, gerade in den kleinen Situationen unseres Lebens selbst beherrscht zu sein. Und dann werden wir herausgefordert, besonnen zu sein. Das bedeutet, dass wir keine übereilten Entscheidungen treffen, sondern maßvoll und vernünftig und mit einer gesunden Portion Gelassenheit entscheiden. Wisst ihr, ich habe irgendwie in meinem Leben viele Entscheidungen gefällt und mitgetragen, die irgendwie am Ende nicht besonnen waren, wo ich nach irgendwelchen Besprechungen nach Hause kam und gedacht habe, welche Entscheidung hast du hier mitgetroffen? Und es war nicht besonnen. Und ich irgendwann gedacht habe, das will ich nicht mehr. Ich möchte nach solchen Besprechungen auch immer noch in den Spiegel gucken können und sagen können, okay, du hast eine Entscheidung gefällt, hinter der du auch stehen kannst. Und ich habe es mir ein Stück weit zur Gewohnheit gemacht, bei solchen kritischen Dingen zu sagen, lass uns einfach nochmal eine Woche warten und nächste Woche die Entscheidung fällen. Oder morgen. Oft ist es gut, wenn man wenigstens eine Nacht über gewisse Entscheidungen geschlafen hat. Also lass uns besonnen sein. Und dann werden wir als Viertes aufgefordert, gesund im Glauben, in der Liebe und im Ausharren zu sein. Und hier wird für das griechische Wort für Gesundheit verwendet, das heißt Hygieno. Und das hat den gleichen Wortstamm wie das Wort Hygiene. Und das kennen die meisten von uns, also spätestens seit der Corona-Zeit kennen das alle Menschen, das Wort Hygiene. Ja? Aber es bedeutet im Altgriechischen gesund sein, bei guter Gesundheit sein oder heil und unversehrt sein. Und wir sind herausgefordert, gesund im Glauben, in der Liebe und in der Geduld zu sein. Und das sind drei Faktoren, die nicht verunreinigt sein sollen. Ja? Hygienisch rein heißt, dass da irgendwie kein Staubfilm drauf ist. Ja? Ich habe jahrelang in der Krankenpflege gearbeitet und da gab es Arbeiten, die mussten einfach hygienisch sein. Ja? Da durfte kein Dreck sein, sonst hätte ich meine Patienten irgendwie gefährdet. Ja? Das musste hygienisch okay sein. Und das, genau das möchte Gott, dass wir gesund sind im Glauben, in der Liebe, im Ausharren oder in der Geduld. Und ich merke immer wieder, dass das gar nicht so einfach ist, das umzusetzen. Und deshalb bin ich so dankbar, dass Gott mir seinen Geist gegeben hat, der mir dabei hilft. Wir kommen jetzt zu den alten Frauen. Und irgendwie ist das ein bisschen unangenehm, finde ich, weil das gesellschaftlich irgendwie ja nicht so angesagt ist. Man spricht ihre Frau nicht auf ihr Alter an. Aber gibt es welche unter euch, die sagen würden, oh, ich bin eine alte Frau? Jo, die Mutigen voran. In meiner Übersetzung steht alte Frauen. Es gibt viele Übersetzungen, die schreiben ältere Frauen. Ja? Vielleicht könnt ihr euch damit eher identifizieren mit, als ich bin eine ältere Frau. Ja? Und ich würde mal sagen, es gibt immer Frauen, die jünger sind als du. Ich meine, wir könnten jetzt gucken, wer ist gerade die jüngste Frau hier in der Gemeinde, aber selbst die jüngste Frau, die hier im Raum sitzt, wird in ihrem Umfeld eine Frau haben, die jünger ist als sie. Oder ein Teenie-Mädel, das jünger ist als sie. Und ich glaube, ein bisschen geht es irgendwie darum, ja, dass ihr euch herausfordern lasst, zu sagen, oh, ich bin eine ältere Frau. Es gibt jemand, der jünger ist als ich. Und was habe ich mit ihm zu tun? Die Frauen werden herausgefordert, die älteren Frauen sich zu verhalten, wie es dem heiligen Stand entspricht. Wow, das klingt ganz schön herausfordernd. Und das ist es auch. Aber tatsächlich ist es so, ich habe irgendwie 6 Einleitungen gefunden von neutestamentlichen Briefen, wo die Empfänger angesprochen werden als Heilige. Es wurden Briefe geschrieben an die Heiligen in Rom, 2 an die Heiligen in Korinth, 1 an die Heiligen in Ephesus, an die Heiligen in Philippi und in Kolossee. Und wisst ihr, das ist irgendwie der Stand, in den wir hineingesetzt sind. Irgendjemand hat mal gesagt, eigentlich, wenn wir in einer Gemeinde sind und predigen, dann dürfen wir ruhig mal die Leute, die da sitzen, mit Heilige begrüßen. Guten Morgen, Heilige und Geliebte. Ja, so hat Paulus die Menschen, also es ist ein bisschen befremdlich irgendwie, ne? Aber es ist so, ne? Und vielleicht löst das was in uns aus, ja. Aber das ist der Stand, in dem wir gesetzt worden sind. Auch wenn wir uns oft nicht so fühlen. Doch genauso sieht Gott uns und wir werden hier herausgefordert, uns standesgemäß als Heilige zu verhalten. Und auch das ist herausfordernd. Aber doch, man kann das manchmal vergleichen mit vielleicht Kindern, die in eine Adelsfamilie hineingeboren werden. Sie gehören schon irgendwie zu einer königlichen Familie. Sie sind Prinzen, aber sie benehmen sich nicht immer königlich. Ja. Und bei uns ist das vielleicht auch manchmal so. Ja. Wir sind hineingeboren in die Familie Gottes und manchmal benehmen wir uns nicht so. Und da brauchen wir Gottes Hilfe, da brauchen wir auch Vergebung. Aber doch gehören wir zu seiner Familie. Ja. und dürfen darin wachsen und uns herausfordern lassen. Und für die älteren Frauen werden hier drei Bereiche erwähnt, in denen sie besonders herausgefordert werden. Sie sollen nicht verleumderisch sein, nicht alkoholabhängig. Das wird hier ziemlich klar irgendwie formuliert. Und sie sollen Lehrerinnen des Guten sein. Also drei Möglichkeiten für euch ältere Frauen, wie ihr vorbildlich leben könnt. Und das sind irgendwie auch wertvolle Tipps für uns alle anderen. Also nicht verleumderisch sein oder eine andere Übersetzung schreibt hier nicht klatschsüchtig. Kennt ihr das, wenn jemand ständig über andere tratscht? Es gibt Leute, die Neuigkeiten weitererzählen, bevor sie überhaupt passiert sind. Und dadurch ist schon ganz viel Streit und Entzweiung entstanden. Und letzten Endes ist es auch oft das Ergebnis, dass der Tratscher am Ende selbst beschämt wird. Ja? Und irgendwie erlebe ich das so positiv bei uns in unserer Heimatgemeinde in Krefeld. Wir sind jetzt seit 5,5 Jahren da und ich kann einfach sagen, dass ich 5,5 Jahre kein Getratsche in Gemeinde gehört habe, in meiner Gemeinde. Und das ist so ein Segen. Das stärkt so ein Vertrauen und es ist so besonders, weil ich irgendwie auch viel anderes erlebt habe. Und dafür bin ich so dankbar und ich möchte euch Frauen ganz besonders ermutigen, euch das zu Herzen zu nehmen. Nehmt gerade mit diesem Verhalten Einfluss auf die Atmosphäre in eurer Gemeinde. Das macht ganz viel Atmosphäre. Oft denkt man, Gemeinden, die noch daran festhalten, dass Lehre und Leitung den Männern vorbehalten ist, was können Frauen da überhaupt noch bewirken? Aber ganz viel, ganz, 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 ganz viel. Weil sie ganz viel von ihrem Wesen mitbringen. Und wenn ihr das lebt, was Gottes Wort hier sagt und es fordert heraus in unserer heutigen Zeit, aber dann segnet Gott das fürs Miteinander, fürs Gemeinsame. Und ihr übt einen ganz wesentlichen Einfluss auf die Geschwister in eurer Gemeinde und vor allen Dingen auch auf die jüngeren Frauen. Im zweiten Punkt steht, seid nicht alkoholsüchtig. Also, und ja, das hat was mit Nüchternsein zu tun, was wir bereits irgendwie bei den Männern gesehen haben. Aber scheinbar gab es damals, in der damaligen Zeit dort auf Kreta, ein echtes Problem unter den älteren Frauen mit Alkohol. Und aber auch hier können wir, glaube ich, für uns anwenden, dass wir einen klaren Kopf behalten sollen, dass wir nüchtern sind, dass wir auch Situationen klar und nüchtern einschätzen können und das, was wir sagen, dass wir das kontrollieren können und nicht unkontrolliert reden und dass wir nicht unweise und unbedachte Äußerungen von uns geben und dass dadurch unser Glaubenszeugnis beschmutzt wird. Als drittes werden die älteren Frauen aufgefordert, Lehrerinnen des Guten zu sein. Und das bedeutet nach meinem Verständnis nicht, dass Frauen einen allgemeinen Lehrauftrag in der Gemeinde haben. Ich habe das vorhin schon gesagt. Ich sehe aus der Bibel, dass die Männer in der Gemeinde Leitung und Lehre übernehmen sollten. Aber dennoch seid ihr als Frauen und besonders als ältere Frauen beauftragt, Lehrerinnen des Guten zu sein. Oder wie die NEÜ es übersetzt, Lehrerinnen guten Verhaltens zu sein. Nun, ich bin davon überzeugt, dass es auch Frauen gibt mit einer Lehrbegabung. Und ich habe selber so eine Ehefrau. Und es ist immer etwas heikel, als Mann darüber zu sprechen. Und darum, wenn ihr Fragen habt, wie das für eine Frau so ist, damit umzugehen und damit zu leben, dann könnt ihr euch gerne nach dem Gottesdienst an meine Frau wenden und sie fragen, wie es ihr damit geht. Aber ich erlebe, dass sie Arbeitsbereiche hat, in denen sie das ausleben kann. Und das ist so wertvoll für andere Frauen. Nun, euch älteren Frauen wird ein total wertvoller Dienst ans Herz gelegt. Seid Lehrerin guten Verhaltens und unterweist die jungen Frauen. Als meine Mutter mit ungefähr 20 Jahren zum Glauben kam, ich war damals schon auf der Welt, da war es, und sie kam aus einem ungläubigen Umfeld, da gab es in der Gemeinde, in der sie gelandet ist, eine 8 Jahre ältere Frau, die sie irgendwie so ein bisschen unter die Fittiche genommen hat, die ihr vorgelebt hat, ihren christlichen Lebensstil und die am Ende ihre beste Freundin geworden ist. Und das hat Gott irgendwie total gesegnet. Vor ein paar Tagen hat Anne-Karin eine WhatsApp-Nachricht bekommen von einer jüngeren Frau aus unserer Gemeinde, die anfragte, ob Anne-Karin mal Zeit für ihre älteste Teenie-Tochter hat, weil diese einige Fragen hätten. Und solch eine Frage kommt irgendwie ja nicht aus dem blauen Dunst, sondern es liegt daran, dass Anne-Karin sowohl mit der Tochter schon geredet hat und sich für sie interessiert hat, für ihr Leben, aber auch immer mal wieder mit der Mutter im Gespräch ist. Und so könnt ihr in kleinen Gemeinde- und Alltagssituationen Lehrerinnen des Guten sein, indem ihr Anteil nehmt. Wo gibt es in deinem Umfeld jüngere Frauen, bei denen du vielleicht manchmal nachfragen kannst, wie es gerade läuft? Und das kann ein erster Schritt in diese Richtung sein, Jüngere an die Hand zu nehmen und ihnen weise Ratgeber zu werden. Und dabei hilft oft auch, von den eigenen Pleiten und Pannen im Leben zu erzählen. Das ist so, ja. Man denkt immer, die Leute, die in der Gemeinde vorne stehen, da läuft alles glatt. Das ist nicht so. Da läuft es genauso schräg wie bei allen anderen. Wir sind alle herausgefordert. Und das ist oft ermutigend. Ich habe mal bei einem Sola-Mitarbeitertreffen von meinen Pleiten und Pannen erzählt in meinem dritten Lebensjahrzehnt, ja. Und irgendwann kam einer der Mitarbeiter zu mir und sagte, es war so gut zu hören, dass bei dir auch nicht alles glatt gelaufen ist, ja. Das ermutigt. Lasst die anderen teilhaben, auch an den Dingen, wo ihr sagt, es ist bei uns nicht gut gelaufen. Beim zweiten Mal würde ich es anders machen. Aber helft damit, mit euren Erfahrungen. Die Verse 4 und 5 richten sich sowohl an die älteren als auch an die jüngeren Frauen. Die älteren Frauen bekommen hier den Lehrauftrag in unterschiedlichen Bereichen und die jüngeren Frauen werden herausgefordert, die Unterweisung anzunehmen und umzusetzen. Und das ist eine ganze Reihe, die da vorgetragen wird. Liebe deinen Mann, liebe deine Kinder, sei besonnen, sei keusch, sei mit häuslichen Arbeiten beschäftigt, sei gütig, ordne dich deinem Ehemann unter. Und ich möchte die ersten beiden zusammenfassen. Liebe deinen Mann und deine Kinder. Nun, zur damaligen Zeit war es so, dass in den meisten Fällen Eheleute sich nicht gegenseitig ausgesucht haben. Da wurden die jungen Menschen verheiratet. Meistens haben die Eltern entschieden, wie das läuft. Und von daher hatte diese Aufforderung an die jungen Frauen vielleicht nochmal eine ganz andere Dimension damals. Aber auch heute hat diese Aufforderung noch Relevanz für uns. Wenn der Ehetag, Alltag einkehrt und sich Kinder einstellen, dann verändert sich meistens das Leben für die Frauen komplett. Es wird ganz, 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 ganz anders. Wir Männer sind oft eher noch umtriebig, mit unserem Beruf beschäftigt, in der Gemeinde aktiv oder irgendwie auch anderweitig beschäftigt. Und dann kann eine Frau schon manchmal an den Punkt kommen, wo sie sich alleingelassen fühlt. Und er kriegt es gar nicht mit. Und da steckt irgendwie ja auch eine Ermahnung für uns Männer, junge Männer mit drin, ne? Dass wir manchmal das gar nicht mitkriegen. Das war bei uns auch so. Eine Wegstrecke weit. Und genau dann ist es so wichtig, dass ihr als ältere Frauen die Jüngeren ermutigt, dass ihr an ihnen dran seid, dass ihr vielleicht sagt, ey, so eine Phase haben wir auch. Und dass ihr eine Empfehlung gebt. Wie kann man reagieren? Wie kann man drüber reden? In einer weisen Art und Weise diese Herausforderung durchzustehen. Und ich bin dankbar, dass meine Frau mich in dieser Phase liebevoll ermahnt hat und gesagt hat, hey Thorsten, ich treffe hier gerade ganz viele Entscheidungen allein. Die Anne-Karin erinnert sich da nicht mehr dran, aber bei mir hat sich das eingebrannt. Ja. Und ich bin so dankbar dafür, dass sie das damals getan hat. Sie hat gedacht, du bist das Haupt der Familie und ich möchte, dass die wesentlichen Entscheidungen, dass du sie triffst und auch in den anderen Entscheidungen, dass wir sie gemeinsam fällen. Ich habe gedacht, ich war im Leitungskreis einer Gemeinde, ich war beruflich im Schichtdienst und habe gedacht, es läuft ja zu Hause ganz gut. Aber das ist nicht Gottes Plan für uns, auch nicht für unser Familienleben. Gott möchte, dass wir als Männer das Haupt sind und Entscheidungsverantwortung tragen und unsere Frauen damit entlasten. Gott meint es gut mit uns und deswegen sagt er das und lässt es aufschreiben. Drittens, sei besonnen oder handle verantwortungsbewusst. Gott hat dir in deiner Familien Situation auch Verantwortungsbereiche geschenkt, die du ausfüllen darfst. Und es ist ein Privileg, dass du wahrscheinlich zum größeren Teil die Kinder erziehen darfst. Und nutze die Handlungsfreiräume, die Gott dir gibt. Und nutze sie verantwortungsbewusst. Und ich weiß, dass es in unserer Gesellschaft kritisch beäugt wird, ja. Und wie oft tappen wir in diese Falle, auch in dieses Horn zu blasen. Aber lasst uns vorsichtig sein, danach streben, Gottes Plan und sein Handeln und seine guten Gedanken hinter allem zu sehen und sie auf uns anzuwenden, danach zu streben, das zu tun, was Gottes Wort uns sagt. Dann kommt die Aufforderung, keusch zu sein oder halte dich rein. Und hier wird sichtbar, wie wertvoll für Gott die Treue in der Ehe ist. Es ist ein großes Geschenk, wenn zwei Menschen sich in der Ehe treu sind und auch treu bleiben, in Gedanken, in Worten und in Taten. Ich denke immer wieder, die größte Angriffsfläche des Feindes Gottes, des Teufels, ist die Ehe und ist die Gemeinde. Und deswegen müssen wir darum ringen, dass wir treu sind gegenüber unserem Ehepartner und gegenüber unserer Gemeinde. Und das gilt nicht nur für die älteren Frauen, das gilt für uns alle. Lass uns darum ringen, treu zu sein in unseren Gedanken, in unseren Worten und in unseren Taten. Punkt 5. Mit häuslichen Aufgaben beschäftigt. Vielleicht hast du das Privileg, und ich nenne das ganz bewusst so, vielleicht hast du das Privileg, dir deine Arbeit zu Hause selbst einteilen zu können. Und das ist oft gar nicht so einfach. Ich arbeite seit 2010 im vollzeitlichen Gemeinde- und auch Missionsdienst und weiß, was für eine Herausforderung das oft ist, sich selbst zu organisieren, wirklich diszipliniert zu sein. Und hier fordert Gott die jüngeren Frauen auf, sich zu beschäftigen. Und heute sind die Ablenkungsmöglichkeiten, glaube ich, noch viel, viel größer, als das irgendwie vor 20 Jahren noch war. Ne? Durch soziale Medien und dadurch, dass jeder jetzt sein Smartphone mit sich rumträgt, kann man ständig abgelenkt sein. Ja? Ich merke das selber, auch in meinem beruflichen Alltag, wie es Situationen gibt, wo mich das wegzieht von dem Eigentlichen. Ja. Wir sind herausgefordert, uns zu beschäftigen, sinnvoll zu beschäftigen, in dem Bereich, wo Gott uns hingestellt hat, womit er uns zu beauftragt hat. Dass wir uns disziplinieren auf die Arbeit, die Gott uns zugeteilt hat und dass wir uns darauf fokussieren. Als sechstes werden die jüngeren Frauen aufgefordert, gütig zu sein. Und Paulus schreibt an die Christen in Philippi, lasst alle Menschen sehen, wie herzlich und freundlich ihr seid. Und das ist ein riesiges Zeugnis gegenüber unserer Umgebung, wenn wir das mit Gottes Hilfe leben. Ein gütiges, herzliches und freundliches Miteinander. Das beeindruckt die Menschen um uns herum, weil das nicht alltäglich ist. Mach den Unterschied. Damit habe ich angefangen. Und darin können wir den Unterschied machen, indem wir das leben. Salomo gibt ein paar Negativbeispiele über Frauen in den Sprüchen. Und ich habe irgendwie mal ein paar rausgesucht, ja, und er sagt, über Frauen, die das Gegenteil leben von dem, was wir gerade gehört haben, ein tropfendes Dach, das am Regentag nervt, gleicht sehr einer zänkischen Frau. Oder besser auf dem Flachdach zu wohnen, als mit einer zänkischen Frau zusammen in einem Haus. Das ist schon provokativ, was der Salomo hier aufgeschrieben hat und was wir irgendwie Jahrtausende später immer noch lesen können. Ne? Aber er sagt auch dagegen, eine tüchtige Frau ist die Krone ihres Mannes. Das Juwel, das einer finden kann, ist eine tüchtige Frau. Haus und Besitz erbt man von den Vorfahren, aber eine verständnisvolle Frau schenkt einem der Herr. Also ein Impuls an die jungen Frauen, sei ein Geschenk des Herrn und strebe danach, ein kostbares Juwel zu sein. Strebe danach, eine gütige, verständnisvolle Frau zu sein, gegenüber deiner Familie, aber auch in deinem Umfeld, damit du in Gottes Augen ein kostbares Juwel bist. Die letzte hier erwähnte Herausforderung für die jüngeren Frauen lautet, ordne dich deinem Ehemann unter. Und Gott empfiehlt oder fordert das nicht zu deinem Schaden, sondern zu deinem Wohl. Er meint es gut mit dir. Ich erinnere mich sehr, dass für Anne-Karin das eine Entlastung war, sich unterordnen zu können. Sie konnte es nicht, weil ich meine Verantwortung nicht wahrgenommen habe. Sie musste selber ackern. Ja? Und es war gut für sie. Im Schöpfungsbericht steht, dass Adam keine Hilfe seinesgleichen fand, als er den Tieren die Namen gab. Ja? Und er erkannte, dass er alleine nicht komplett war. Er hat bei allen Tieren gesehen, es gibt immer ein Gegenüber, aber er war allein, er war nicht komplett, er fühlte sich unvollständig. Und Adam brauchte keinen Untertan, keinen, über den er regieren kann und den er beherrschen konnte, sondern er brauchte ein Gegenüber, das ihm half, vollständig zu sein. Und wenn du dich deinem Ehemann unterordnest, dann hilfst du ihm, vollständig zu sein, komplett zu sein. Dann füllst du seinen Mangel aus. Wir als Männer stehen natürlich auch in der Verantwortung, es unseren Frauen leicht zu machen, sich unterzuordnen. Und es gibt einen bekannten Vers in Epheser 5, Vers 25, da werden wir Männer aufgefordert, ihr Männer, liebt eure Frauen, wie auch der Christus die Gemeinde geliebt und sich selbst für sie hingegeben hat. Und das ist ein hoher Anspruch. Und auch das können wir nicht aus uns selber. Dazu brauchen wir die Kraft Gottes, das zu tun. Dieser Auftrag für die Männer ist auch nicht an eine Gegenleistung der Frau gebunden. Sei bereit, dich für deine Frau aufzuopfern, und es wird eine Freude sein, sich dir unterzuordnen. Und liebe jüngere Frau, alles das darfst du in deinem Leben beherzigen, damit Gottes Wort nicht verlästert wird. So schließt Paulus diesen Abschluss, diesen Abschnitt. So kann dein Leben eine lebendige Predigt für deine Umgebung sein. So kannst du Gott ganz konkret mit deinem Leben ehren und ihn verherrlichen. Und das wird dir ein wahrhaft erfülltes Leben bescheren. Wir sehnen uns ja nach erfülltem Leben und wir denken immer, Freiheit ist was ganz anderes, ja. Aber Gott gibt uns den Rahmen für unsere Freiheit, und allein der Rahmen für diese Freiheit trägt dazu bei, dass unser Leben wirklich erfüllt ist. Und wir kommen jetzt zu den jungen Männern. Sie werden aufgefordert, ebenfalls besonnen zu sein, ein Vorbild in guten Taten zu sein. Damit fordert Paulus den Titus persönlich auch heraus. Und in der Lehre Unverdorbenheit, würdigen Ernst und eine gesunde, nicht verurteilende Rede an den Tag zu legen. Und auch für uns gilt diese Empfehlung, vernünftig und verantwortungsbewusst zu leben. Der erste Punkt, also besonnen zu sein, vernünftig und verantwortungsbewusst zu leben. Es gibt ja diesen bekannten Spruch, zumindest habe ich ihn schon oft gehört, Männer werden 7 Jahre alt, dann wachsen sie nur noch. Und auch den folgenden will ich euch nicht vorenthalten, den habe ich gefunden, habe gedacht, na, kannst du das bringen, aber ich fand ihn lustig, ihr dürft ihn auch wieder vergessen. Männer sind Kinder, die einfach in Ruhe spielen wollen, gäbe es Aufsitzstaubsauger, würden sie sogar im Haushalt helfen. Und leider spiegelt das vielleicht manchmal ein bisschen die Realität, in der wir leben oder wie das männliche Leben sich manchmal abspielt. Und Gottes Wort fordert uns zu etwas anderem auf, ein vernünftiger, verantwortungsbewusster Lebensstil, der fordert eine ganze Menge Selbstbeherrschung von uns Männern. Und Salomo warnt in den Sprüchen, also die Männer kriegen auch ihr Fett weg, merkt ihr, vor mangelnder Selbstbeherrschung. Da schreibt er, ein Mann ohne Selbstbeherrschung ist wie eine offene Stadt ohne Stadtmauer. Also sorge durch ein verantwortungsvolles, selbstbeherrschtes Leben dafür, dass der Teufel keine Angriffspunkte in deinem Leben hat. Immer dann, wenn wir nicht selbstbeherrscht sind. Und das betrifft nicht nur die Sexualität, das betrifft irgendwie jeden Bereich unseres Lebens. Das betrifft mich, wenn mein 16-Jähriger mich morgens herausfordert mit schlechter Laune und ich einfach selbstbeherrscht sein soll. Und wenn ich es nicht bin, dann bietet das Angriffsfläche für den Teufel, für den Widersacher Gottes. Wir werden herausgefordert, besonnen zu sein. Und dann schreibt Paulus, sei ein Vorbild in guten Taten. Mir ist irgendwie bereits im Teenageralter in einer Predigt, an deren übrigen Inhalt ich mich gar nicht mehr erinnern kann, aber bewusst geworden, dass ich Vorbild bin. Ob ich will oder nicht, ich bin Vorbild. Gutes oder Schlechtes. Eins von beiden. Es wird immer Menschen geben, die auf mich sehen und es wird immer Menschen geben, die auf dich sehen und sich in irgendeiner Weise ein Beispiel nehmen an dir. Und machen wir uns das besonders als Männer bewusst, dass das so ist. Und nehmen wir uns vor, gute Taten vorzuleben und damit andere positiv zu prägen. Die alten Frauen werden ja explizit aufgefordert, Lehrerinnen des Guten zu sein. Wir Männer werden auch hier und sind herausgefordert, Vorbild zu sein. Also auch Lehrer des Guten zu sein durch das, was wir vorleben als Vorbild. Und im dritten Punkt wird deutlich, dass wir Männer eine besondere Verantwortung in der Lehre haben. Egal, ob das die Gemeinde oder die Familie betrifft, du bist in Verantwortung. Oft denkt man vielleicht, okay, in der Gemeinde vorne stehen, das ist nicht so meins. Es gibt Leute, die sind deutlich begabter, die hat Gott befähigt in der Lehre. Aber wenn du zu Hause bist, bist du derjenige, der dafür verantwortlich ist. Also trifft es auch dich. Du hast die Verantwortung. Sei in der Lehre unverfälscht, unverdorben. Lege würdigen Ernst an den Tag. Du redest über Gottes Wort, das wirklich unseren ganzen Respekt verdient. Und sei gesund und nicht verurteilend in deiner Rede. Und passen wir auf mit dem, was wir sagen. Ich erinnere mich in meiner Jugendzeit an eine Evangelisation und wir hatten es irgendwie geschafft. Ein bisschen triumphiert haben wir, glaube ich, als die angeheiratete Cousine meines Vaters bereit war, mit auf einen Evangelisationsabend zu gehen. An diesem Abend redete der Prediger leider ausgiebig negativ über die Zeugen Jehovas. Und am Ende war das der einzige Punkt, der hängen geblieben war bei dieser Cousine. Und ich glaube, wir sollen uns herausfordern lassen, gerade als Männer über die Schönheit von Gottes Wort zu reden. Dabei eine klare Kante zeigen. Aber heikle oder kritische Dinge oder persönliche Dinge auch im persönlichen Gespräch zu klären und dabei einfühlsam sein und die Menschen nicht abzuhängen. Ich weiß gar nicht, wann ist offiziell eure Gottesdienstzeit zu Ende? Gut. Du hast gesagt, ich kann mir Zeit nehmen. Ich spare jetzt aber tatsächlich, ich spare die Knechte aus, also das, was unser Arbeitsleben betrifft. Das ist auch total relevant und wichtig, aber lest diese Verse nochmal. Ich möchte auf das Ziel eingehen, ja, das Ziel, das hier formuliert wird, auch für unseren christlichen Lebensstil auf der Arbeit. Wir sollen durch unser Leben die Lehre unseres Heiland Gottes zieren. Das heißt, dem Wort Gottes in unserem Arbeitsumfeld Ehre machen. Und das macht einen riesen Eindruck. Als ich 2010 gekündigt habe, meine Arbeitsstelle, hatte ich den Eindruck, ich hätte noch viel, viel mehr sagen müssen auf meine Arbeit. Und das ist sicherlich auch so. Ich hätte sicherlich noch viel, viel mehr sagen müssen und können. Aber am Ende haben ganz viele Dinge, wo ich einfach konsequent war in meinen Überzeugungen, die waren ein riesiges Zeugnis für meinen Herrn und haben ihn geehrt. Ich hatte das überhaupt nicht auf dem Schirm, aber ich habe die Rückmeldung von meinen Vorgesetzten, von meinen Kollegen gekriegt. Es hat mich so dankbar gemacht, dass Gott auch das genutzt hat. Ja. Also lasst euch herausfordern, das auch auf der Arbeit zu leben. Bei den vier ersten Personengruppen gibt es eine Sache, die immer wieder betont wurde, nämlich besonnen zu sein. Bei den alten Männern, bei den alten Frauen, bei den jungen Frauen und bei den jungen Männern. Besonnen zu sein, das bedeutet, dass wir keine übereilten Entscheidungen treffen, sondern maßvoll, vernünftig und mit einer gesunden Portion Gelassenheit entscheiden. Bei den jungen Frauen und den älteren Frauen, das ist zusammengefasst, weil die älteren Frauen da Vorbildfunktion haben und die Jungen herausgefordert sind, das zu leben. Also sind wir alle herausgefordert, das zu leben. Sind aufgefordert, verantwortungsbewusst zu handeln im Rahmen der Freiräume, die Gott euch gibt. Nutze die Handlungsfreiräume, dir gibt, verantwortungsbewusst. Und auch für die jungen Männer gilt die Empfehlung, im Besonderen vernünftig und verantwortungsbewusst zu leben. Sorge also durch ein verantwortungsvolles, selbstbeherrschtes Leben dafür, dass der Teufel keinen Angriffspunkt in deinem Leben findet. Lebe besonnen. Und am Ende habe ich gedacht, es ist so herausfordernd. Und vielleicht schiebst du gerade den Frust und sagst, all das, was ich heute gehört habe, das überfordert mich total. Wie soll ich das schaffen? Und deswegen habe ich Vers 11 mit vorgelesen. Da steht, denn die Gnade Gottes ist erschienen, heilbringend für alle Menschen. Und seine Gnade gilt den Menschen, denen du durch dein Leben ein Vorbild sein kannst. Aber seine Gnade gilt auch dir. Und wenn du versagst, ist seine Gnade immer noch da. Und er vergibt immer wieder neu. Und er richtet dich auf und er hilft dir, aufzustehen und weiterzugehen. Und das kann ich aus meinem Leben bestätigen, dass ich gefallen bin, aber dass Gott da war und ich aufstehen durfte an seiner Hand und weitergehen konnte, mutig voran. Und das ist die Gnade Gottes, die uns durchträgt. Und ich wünsche mir sehr, dass ihr das mitnehmt, dass Gottes Gnade da ist, an jedem Tag, an jedem Morgen neu, egal was passiert. Auch bei diesem dramatischen Verbrühungsunfall hier bei dem kleinen Kind. Ja. Gott ist auch da, wenn dich irgendwie eine Krebsdiagnose ereilt. Gott ist immer noch da, wenn dein Mann aus dem Leben gerissen wird, auch wenn er krank war, aber du damit nicht gerechnet hast, ist da und er trägt durch. Und das ist ein Riesenpfand, das wir haben in unserem Leben, an dem wir festhalten dürfen. Gott ist da und seine Gnade ist jeden Morgen neu. Ihm sei Dank dafür und alle Ehre. Amen.
Ja, hast du gut ausgenutzt. Vielen Dank, Thorsten. Ich denke, es ist